viele Bibelstellen angeschaut und uns die Frage gestellt, wie Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, mit Jesus in Kontakt gekommen sind, wie sie ihm zugeschaut haben gewissermaßen, wie sie seine Worte gehört haben, wie sie gesehen haben, was er getan hat und wie sie verändert worden sind. Ganz normale Menschen sind durch den lebendigen Gott verändert worden und wir werden in den nächsten Wochen uns auch an einigen Stellen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Sie werden dann vom Heiligen Geist erfüllt an Pfingsten und sie verändern die Welt. Ganz peu à peu werden diese Menschen in die Lage versetzt, Jesus in alle Winkel der Welt hineinzubringen. Ganz normale Menschen. Und heute geht es um das Thema Last but not least. Oh, jetzt habe ich das, glaube ich, auf den falschen Knopf gedrückt. So. Last but not least. Jesus schaut kurz vor seiner Himmelfahrt, schaut er mit seinen Jüngern nochmal auf viele Dinge zurück. Er ist 40 Tage mit den Jüngern unterwegs, nochmal nach der Auferstehung von Jesus ist er mit denen unterwegs und lehrt sie ganz viel, hat nochmal Gemeinschaft mit ihnen und unter anderem sagt er nochmal ganz, ganz wichtige letzte Worte. So die wichtigen Worte kommen ja zum Schluss. Und wenn diese Predigt heute heißen soll, last but not least, das Letzte, aber es ist ja nicht das Wenigste, so kann man das vielleicht wortwörtlich aus dem Englischen übersetzen. Das, was zum Schluss gesagt wird, ist nicht irgendwie deswegen weniger wichtig, sondern im Gegenteil. Also die letzten Worte sind ja bekanntlich immer wichtig. Und ich habe von einem Pfarrer gehört, bei dem seine letzten Worte ziemlich problematisch waren. Und zwar war er in Afrika gewesen und plötzlich ist er umzingelt von einem Rudel von Löwen und er kommt nicht mehr weg. Ein ganzes Rudel von Wölfen umzingelt ihn und dann fällt er auf die Knie und schließt seine Augen und betet, O Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Befiehl doch den Löwen, dass sie sich wie anständige Christen verhalten. Ja, dann schaut er wieder auf und die Löwen sind im Kreis nach wie vor um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das ist nicht gemeint. Die letzten Worte bei Jesus haben Gewicht. Die sollen die Jünger mitnehmen, die sollen sie im Kopf behalten. Und die wollen wir uns heute anschauen. Wir schauen den Text an, Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Er hat vorher schon einiges anderes gesagt, aber das ist jetzt wirklich das was er ganz zum Schluss sagt. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Dann antwortet Jesus, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwidert er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Das sind die letzten Worte und danach wird berichtet, dass Jesus aufgefahren ist zum Himmel, dass eine Wolke ihn weggenommen hat vor den sichtbaren Augen der Jünger. Jesus hatte vorher gesagt, dass die Jünger nach Jerusalem zurückgehen sollen und dass sie warten sollen. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, bleibt in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das so der Kontext, der grobe Kontext, in den das hier eingebettet ist. Jesus, der seine Jünger vor sich hat und sagt, Leute, ihr könnt es echt versauen, wenn ihr es versucht, in eigener Kraft zu tun. Da steht es zwar so nicht direkt, aber indirekt möchte ich das mal so auslegen. Leute, passt auf, dass ihr nicht anfangt, aus eigener Kraft mein Reich zu bauen. Das wird nicht gelingen. Das ist ja so, wenn ich zur Tankstelle fahre mit meinem Auto und ich habe einen Benziner und lande an der falschen Tankstelle, an der falschen Zapfsäule und baller mir meinen Tank voll mit Diesel. Das mag vielleicht noch 5 Kilometer halten, weil da noch ein bisschen Restsprit drin ist. Aber dann ist Feierabend. Das ist die falsche Kraft, falsche Energie für meinen Motor. Und genauso ist deine eigene menschliche Kraft für das Wirken im Reich Gottes nicht geeignet. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Das hat der Vater euch versprochen. Er hatte mit seinen Jüngern da viel drüber gesprochen. Da werden wir gleich noch drauf zurückschauen. Und die Jünger, die scharen jetzt mit den Hufen. Ich komme zum ersten Punkt oder zur ersten Frage. In diesem Text stecken gewissermaßen zwei Fragen, die die Jünger vielleicht gehabt haben. Wann geht's jetzt los, Jesus? Wann geht's jetzt los? Sie kommen, das waren Juden, die haben die Erwartung gehabt, dass der Messias jetzt kommt und sein Reich aufbaut und dass sie dabei sind. Ich weiß nicht, ob ich diese Stellen vor Augen habe, wo sie schon anfangen zu streiten. Wer darf rechts neben Jesus sitzen? Wer darf links neben Jesus sitzen? Wer ist wichtiger? Und ich kriege den besten Posten und ich werde Außenminister und ich werde Finanzminister. So stelle ich mir das vor. So ging das ab zwischen den Jüngern. Wir sind doch auch so. Wenn wir uns da mal hineinversetzen in die Erwartung, die diese Jünger gehabt haben. Hier, da haben wir einen, da können wir uns andocken. Der kann irgendwie mehr. Da kann etwas von seinem Glanz auf uns abstrahlen und vielleicht können wir dann irgendwie auch mit wichtig sein. Wir sind doch mit ihm durch dick und dünn gegangen, sollte man meinen. Die Erwartung im Judentum war, dass der Messias kommt und eine neue Weltordnung, eine neue Weltherrschaft aufrichten würde. Das war eine politische Macht, die da erwartet worden ist, die ganze Welt umfassen sollte. Dieses kleine Volk, 200 Kilometer lang, 75 Kilometer breit, hat diese hohen Erwartungen gehabt. Kommt immer im Judentum immer wieder vor, im Alten Testament. Diese Erwartung. Und die haben sie jetzt zu Recht gehabt. Jesus hat ja unglaubliche Dinge getan. Er hat 5000 Menschen satt gemacht. Er hat Wunder gewirkt, Kraftwirkung gehabt. Ja, da sind solche Erwartungen noch nicht ganz unberechtigt, oder? Und jetzt denken sie, jetzt geht's los. Und Jesus sagt, nee, nicht so, wie ihr das denkt vielleicht. Wie hat Jesus sich das vorgestellt? Wenn wir mal in das Vaterunser hineinschauen, wo es heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So hat Jesus schon ein Reich vor Augen, was mit ihm ja angebrochen ist. Das Reich Gottes, hat er gesagt, ist mit mir angebrochen. Noch nicht sichtbar, aber es beginnt in euch. Es beginnt durch mich, sagt Jesus. Als die Dämonen ausgetrieben werden, sagt er, daran seht ihr, dass das Reich Gottes anbricht. Und das, wenn wir dann beten, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. So hat Jesus eine Gemeinschaft von Menschen vor Augen, wo das ganz konkret schon Realität wird. Da, wo Gott herrschen darf, in deinem Leben, in meinem Leben, in dem Leben von uns als Gemeinde, da bricht das Reich Gottes an. Wo wir die Werke tun, die Jesus getan hätte in dieser Gegend, in deiner Umgebung, hier in Oldenburg und in der Umgebung von Oldenburg, da bricht das Reich Gottes an. Das hat Jesus vor Augen. Sie fragen, wirst du Israel befreien? Und sie haben gar nicht den Blick, dass Gott die Völker, die Nationen auch noch dazu holen will. Paulus spricht an einer Stelle im Römerbrief davon, dass wir als Christen gewissermaßen wie eine wilde Pflanze in den edlen Baum des Judentums oder Israel hineingepflanzt sind. Also das musste alles noch geschehen. Dass die Gemeinde sich ausbreiten würde, weit über das Judentum hinaus. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte studiert, da heißt es ja, ihr werdet Kraft empfangen, Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das sind Kreise, die auch, die das Volk übersteigt, also das Volk Israel übersteigt. Das geht bis nach Rom, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Und das ist die Weltstadt, oder die Hauptstadt der größten Macht in der damaligen Zeit. Gott hatte noch ein anderes Israel vor Augen. Nicht nur das Volk der Juden. Ja, wir ehren sie als unsere Brüder im Glauben. Wir haben die gleichen Wurzeln. Aber wir glauben als Christen, dass Jesus uns gewissermaßen in Israel hineingepropft hat, um mal diese botanische Sprache zu gebrauchen, die Paulus uns anbietet an der Stelle. Du wirst Israel befreien, ja, aber es werden noch viele dazukommen. Und es ist noch nicht beendet. Die Vollzahl der Söhne und Töchter Israels ist noch nicht im Hause Israel versammelt. Und sie fragen, wirst du deine Königsherrschaft aufrichten? Und sie haben da, wie gesagt, diese politische Macht vor Augen, dass die Römer vertrieben werden und dass dann wirklich Jesus als der starke König auftreten würde. Und Jesus macht es ganz anders. Er beginnt eine Herrschaft in einer Gemeinschaft von Menschen, die sich Gott auslief und sagen, Gott, du darfst Herr sein in meinem Herzen. Du, der lebendige Gott darf in meinem Herzen beginnen zu regieren und das durchdringt gewissermaßen dann die gesamte damalige Welt. Innerhalb von kurzer Zeit erreicht die frohe Botschaft von Jesus Christus alle Winkel des Römischen Reiches. Überall gibt es Menschen, die sagen, diesem Herrn, dem will ich nachfolgen, freiwillig. Diesem Herrn will ich mein Leben übereignen, diesem Gott will ich dienen. Wann geht's los, Jesus? Jetzt geht's los in dir, in deinen Herzen. Und ja, es wird der Tag kommen, da werde ich sichtbar für alle Menschen eine neue Welt schaffen. Das ganze Neue Testament atmet von dieser Hoffnung auf eine neue Welt. Bis auf die letzten Seiten in der Offenbarung, wo wir davon ausgehen können, dass es eine Welt geschaffen wird von Gott, wo es keinen Leid und keine Tränen mehr geben wird, wo das alles vorbei sein wird. Aber jetzt leben wir noch in einer Zeit, wo das noch nicht vollendet ist. In der Zwischenzeit. Aber es beginnt schon jetzt in uns. Jetzt kannst du das Reich Gottes erleben. Jetzt kannst du zu Christus gehören. Wann geht's los, Jesus? Die Veränderung beginnt jetzt. Und sie wird vollendet, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird für alle Welt. Und was da auch mit drin steckt in dieser Situation der Jünger, ist die Frage für mich, darf Jesus meine Erwartungen enttäuschen? Die Jünger haben etwas ganz anderes erwartet. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Gott und von Jesus enttäuscht warst, etwas ganz anderes erwartet hattest, um etwas gebeten hast. Und es ist nicht passiert. Für mich steckt diese Frage da auch ein Stück weit mit drin. Darf Gott mich enttäuschen? Darf Gott Dinge anders machen, als ich sie erwarte? Die Jünger haben dezidiert das anders erwartet. Ist das Reich Gottes in dir persönlich angebrochen? Das ist eine Frage, die ja auch an dieser Stelle wichtig ist, wie ich finde. Das Reich Gottes bricht nicht automatisch in dir an. Nicht einfach so nach dem Motto, ach, heute Morgen bin ich mal wach geworden, und ich bin im Reich Gottes dabei. So funktioniert es nicht. Das Reich Gottes ist wie ein Geschenk. Die Bibel sagt zum Beispiel im 1. Korinther 2, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Hier wird das deutlich. Gott bietet dir ein Geschenk an. Und du hast die Entscheidung, packe ich das Geschenk aus oder packe ich es nicht aus? Wenn man schlau ist, auf dem Geburtstag zum Beispiel, packt man das Geschenk in der Regel relativ schnell aus. Weil man will ja wissen, was da drin ist. Und so musst du dir das vorstellen. Gott hat dir ein Geschenk gemacht. Jesus. Jesus Christus, seinen einzigen Sohn. Er bietet dir neues Leben an. Leben aus der Kraft seines Heiligen Geistes. Vergebung der Sünden, ewiges Leben, das jetzt schon beginnt. Packst du das Geschenk aus oder nicht? Das ist die Frage. Wenn du das Geschenk auspackst, ist egal, wie du dich fühlst, ob du sagst, ja, das war ja irgendwie nicht richtig oder wie auch immer, sondern wenn du dieses Geschenk annimmst, dann hat Gott dich ergriffen. Auch wenn deine Gefühle vielleicht noch manchmal nachkommen müssen, wenn noch Zweifel da ist in deinem Herzen, Gott bietet dir sein Leben an. Und dann geht's los. Jetzt geht's los mit Jesus. Und es wird vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Die zweite Frage, die ich wichtig finde an dieser Stelle, in welcher Kraft, Jesus? In welcher Kraft sollen wir das denn tun, Jesus? Müssen wir noch irgendwie Nachhilfeunterricht haben, irgendwo nochmal irgendwas studieren oder so? Nein, Jesus sagt, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Da muss man nicht mehr irgendwie noch 5 Jahre Theologie studieren und Bachelor und Master machen oder solche Dinge, sondern der Heilige Geist wird von Gott geschenkt und wir können ihn empfangen. Was für eine wunderbare Verheißung. Davon hatte Jesus in seinem Leben vorher schon viel gesagt. Er hatte gesagt, dass er den Fürbitter senden würde. Denjenigen, der an unsere Seite gerufen ist, den Parakleten, hatte er seinen Jüngern schon versprochen. Er hatte gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Aber diese Situation wird jetzt passieren. Jesus hat versprochen, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dann werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Das ist ein Bild dafür, dass Leben aus uns herauskommt, dass Freude aus uns herauskommt, die Kraft Gottes durch uns hindurch wirksam wird in dieser Welt. Zum Segen für die Menschen um uns herum. Zum Segen für dich selbst. Zum Segen für deine Familie, für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Gemeinde, für diese Stadt. Quelle lebendigen Wassers durch den Heiligen Geist. Musst du nichts für tun. Kriegst du geschenkt. Und Jesus ist jetzt verherrlicht. Er ist wieder beim Vater. Das ist das, was an Pfingsten sich dann erfüllen wird. Jesus verheißt hier seinen Jüngern den Heiligen Geist und an Pfingsten passiert es. Feuerzungen und neue, fremde Sprachen und viele, viele Menschen, die frohe Botschaft von Jesus hören und sich bekehren. Das ist der Start der Gemeinde. Der Kirche, der weltweiten Kirche. Und es setzt sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch fort. Immer wieder gab es Menschen, die sich nach Gott ausgestreckt haben, die gesagt haben, Gott, füll du uns mit deinem Heiligen Geist. Und die wieder neue Bewegungen erlebt haben, wo etwas Neues aufgebrochen ist, wo Kirche, wo Gemeinde verkrustet war, in irgendwelchen Strukturen oder nur noch zu einer Organisation verkommen war und wo die Menschen gesagt haben, da muss doch noch Leben sein. Gott füllt uns wieder neu mit deinem Heiligen Geist. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gibt es immer wieder solche Bewegungen des Geistes Gottes. Unsere Gemeinde selber gehört in so eine Bewegung hinein, die vor gut 100 Jahren gestartet ist in Amerika, wo Leute gesagt haben, wir wollen das wieder erleben, die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, bitte, wirke du neu in unserer Mitte. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir wieder trocken und dass wir wieder vertrocknen, dass der Tank wieder leer wird. Dass das nur noch die Erfahrungen der Väter und Mütter sind, aber nicht mehr unsere Erfahrungen. Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, dass wir gemeinsam vor Gott sind und sagen, Gott, wir möchten das wieder neu erleben. Wir wollen wieder neu erleben, dass du uns mit deinem Heiligen Geist füllst, dass du die Freude des Himmels neu schenkst, dass in unserer Mitte, dass es normal wird, dass Menschen Christus kennenlernen. Ganz natürlich, nicht irgendwie komisch. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist Menschen nicht komisch macht. Nicht fromm macht, im negativen Sinne. Ihr wisst, was ich damit meine. Sondern im besten Sinne zu Menschen macht, die in der Kraft Gottes leben, die Freude des Himmels ausstrahlen. Und Jesus sagt dann, ihr bekommt Kraft. Da steckt das griechische Wort Dynamis, da steckt unser Wort Dynamit drin. Habe ich mir so vorgestellt. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich da so eine Dynamitbombe drauf mache auf die PowerPoint-Folie. Und wo die Lunte brennt. Und ich habe mir so vorgestellt, Jesus hat hier Feuer dran gemacht, die Lunte brennt. Und an Pfingsten, boom! Aber ich habe mir gedacht, das ist in den heutigen Tagen vielleicht etwas schwierig, so ein Bild zu benutzen, wo man das auch falsch deuten kann. Also insofern. Aber stellt euch das vor, da ist Kraft, Dynamik. Nicht deine Dynamik, nicht deine Kraft, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, die durch dich wirksam wird. Die Gabe des Heiligen Geistes und seine Kraft ist also nicht Selbstzweck, nur zur Erbauung des Christen, nur damit du für dich etwas hast, sondern damit du es hinaustragen kannst zu den Menschen. Dass du Christus verkündigen kannst. Hilfsmittel zur Mission könnte man das vielleicht nennen. Und die kleine Schar von Jüngern, die da vor Jesus steht, ich finde das immer wieder beachtlich, dass die angefangen haben, die ganze Welt dann mit dem Evangelium zu erreichen. Die ganze damalige bekannte Welt. Menschen machen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Sie merken, das ist nicht einfach nur irgendeine Lehre, sondern da steckt eine Person dahinter. Und diese Person hat Kraft. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus eine ganz entscheidende Situation, wie ich finde, dass man das auch offensichtlich wieder etwas aus dem Blick verlieren kann, was da wirklich für eine Kraft dahinter steckt. Er betet, und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, wirkt. Weil die Macht seine Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt. Paulus betet, liebe Leute in Ephesus, ich bete, dass eure Augen, eure Herzensaugen wieder erleuchtet werden, dass ihr mit den Augen eures Geistes sehen könnt, was für eine Kraft der Heilige Geist ist. Es ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, und die ist in euch wirksam. Und dafür brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens. Das ist nicht irgendetwas, was wir uns irgendwie durch in irgendwelche Trancezustände zaubern oder tanzen müssen oder sowas, sondern das ist da, sagt Paulus. Ihr braucht erleuchtete Augen des Herzens. Geht in dieser Kraft. Das ist das, was Paulus hier, glaube ich, sagen will. Eine Gemeinde, wo er ganz lange gewesen ist, wo er viele Bibelarbeiten gehalten hat, viele Predigten gehalten hat, viele Seelsorgestunden gehalten hat. Und er schreibt später diesen Brief und sagt, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Ich bete, dass eure Herzensaugen wieder erleuchtet werden von dieser Erkenntnis. Christus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft lebt in uns, in ihm. Und das soll uns fähig machen, Zeugen zu sein. Da steckt das Wort Märtyrer drin. Und das ist später ein Fachbegriff geworden für die Blutzeugen, die ihr Leben gegeben haben für Jesus. Aber in dieser Situation damals hat es einfach Zeuge gemeint. Ein Zeuge vor Gericht. Und das war eine ganz hohe Verantwortung in der damaligen Zeit. Ein Zeuge in einem jüdischen Prozess musste Anklage erheben gegen eine Person. Ich habe gesehen, du hast das und das gemacht. Du hast da jemanden umgebracht. Und wenn ein zweiter Zeuge sich daneben gestellt hat, dann war der Mann schon so gut wie tot. Auf das Wort von zwei Zeugen hin sind Menschen verurteilt worden. Also was für eine Verantwortung eines Zeugen. Du musst wirklich überzeugt sein davon, dass da, wenn ihr euch mal vorstellt, zum Beispiel in einem Mordfall, du musst wirklich davon innerlich überzeugt sein, ich habe das gesehen, dass der wirklich da zum Beispiel seine Frau umgebracht hat. Weil da geht es mich noch weiter. Ein Zeuge war der Erste, der Steine nehmen musste, oder der Erste, der Hand anlegen musste an einen Verbrecher in der damaligen Zeit. Das hat nicht irgendwie ein Polizist oder ein Henker gemacht, sondern das hat der Zeuge war der Erste. Was für eine Verantwortung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von dem, was wir von Jesus wissen, überzeugt sind, dass wir das weitergeben können und dass wir nicht einfach nur irgendwie an ein mirakulöses Ding da glauben, sondern dass wir einen historischen Fakt haben, das ist eine Person, die in dieser Zeit gelebt hat, die von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Das ist nicht etwas Komisches, wo man seinen Verstand ausschalten muss, sondern etwas, was gut belegt ist. Und das ist ja auch das, dass diese Kraft wirksam wird. Das ist ja etwas, was an Pfingsten dann deutlich wird. Da ist dieser Angsthase, der Petrus, der nicht den Arsch in der Hose hatte, um das mal ganz drastisch auszudrücken, Christus oder Jesus zu bezeugen. Dreimal hat er ihn verraten. Dreimal hat er gesagt, nee, Jesus, den kenne ich nicht. Sorry. Hat es sich nicht gewagt. Und dann erlebt er diese Kraft Gottes neu. An Pfingsten. Steht auf, fängt an zu predigen und 3000 Menschen werden hinzugetan, werden lassen sich taufen. Ihr Lieben, wenn du jetzt Angst hast, Jesus zu bezeugen in deiner Umgebung zum Beispiel, oder wenn du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ob ich wirklich als Christ erkennbar bin, dann möchte ich dich einfach nur ermutigen, bitte doch den Heiligen Geist, dass er dich neu erfüllt. Dass du neu eine Begegnung mit Gott hast. Dass du seine Kraft neu erlebst. Ich glaube, wenn wir auch in die Apostelgeschichte hineinschauen, das ist nicht etwas, was einmal nur passiert, sondern Apostelgeschichte 4, da beten die wieder. Da waren Johannes und Petrus im Gefängnis gewesen. Und sie kommen aus dem Gefängnis raus und treffen die Jünger und dann fangen die an zu beten. Und am Ende dieses Gebetes, da beten die, Gott, schenke doch das neue Zeichen und Wunder geschehen und dass dein Name verkündigt wird, dass der Name Jesu verherrlicht wird. Und dann heißt es, dass die Erde erbebte und sie wurden alle neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist etwas, was wir immer wieder auch neu erbitten dürfen, glaube ich, vom Geist Gottes. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, da wo wir Mangel erleben. Ihr Lieben, in dieser Predigtreihe haben wir versucht, uns die Frage zu stellen, was prägt einen Jünger? Und wie werden wir durch das, was Jesus gesagt und getan hat, verändert? Jesus will dir und will mir seinen Charakter einprägen. Immer mehr Christus in mir verherrlichen. Du sollst Jesus immer ähnlicher werden. Im Epheser 5 heißt es zum Beispiel, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Folgt in allem Gott nach. Diese Worte fordern uns nicht auf, identisch mit Gott zu werden, sondern ihm ähnlich. Wir sind nicht Gott, ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott, klar. Aber er lebt in dir und seine Kraft lebt in dir. Und diese Kraft macht dich fähig, ihm immer ähnlicher zu werden. Und das ist, glaube ich, das Zentrum des Evangeliums. Dass Gottes Reich sich ausbreitet in meinem Leben, in deinem Leben. Und dass wir Kraft empfangen von Gott, das Evangelium weiterzusagen. Das ist das, was ein Jünger wissen muss. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und die Kraft bekommen wir geschenkt durch den Heiligen Geist. Dazu möchte ich uns alle gemeinsam ermutigen, dass wir das in der nächsten Zeit weiterleben, dass wir uns die Frage stellen gemeinsam, wie kann das konkret werden und dass wir dann gespannt sind auf das, was Gott tun wird in unserer Gemeinde. Amen.
Ihr dürft gerne nochmal aufstehen. Wir wollen nochmal das erste Lied aus dem Lobpreis singen, Du bist Gott. Vielleicht kriegen wir auch den Tonartwechsel jetzt hin.